Salih Hamicic sagt, die Bayern werden benachteiligt. Hört man auch selten.
Das hat er mir schön gesagt. Die Bayern werden benachteiligt.
Teilen Sie die Meinung.
Bitte?
Teilen Sie die Meinung.
Nicht ganz. Nicht ganz.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Jonas, sind die Bayern benachteiligt, ja oder nein?
Nein. Überrascht dich jetzt vielleicht, aber nein.
Du, mir ist halt alles egal. Ich bin völlig beseelt vom gerade zu Ende gegangenen Spitzenspiel. Spoiler, wir nehmen am Sonntagabend auf. Mir ist jetzt alles egal. Also ich bin für heute bin ich glücklich, kann mich auch nichts mehr aus der Ruhe bringen.
Ja. Und ist ja auch mal schön, wenn Felix, Magath und ich einer Meinung sind.
Ja, ihr seid ja auch so, ihr seid schon so ein bisschen Brüder im Geiste. Hast du denn das Spiel gerade geguckt?
Ja.
Und deine fachliche Analyse?
Ja, Union wollte jetzt eher wenig, ne? Also.
Hat mich auch gewundert. Aber ich war tatsächlich ziemlich gierig auf das Spiel. Und wie schon länger nicht mehr, war gut, aber war mir auch so sicher, dass ich bei Tipico noch kurz Handicap Bayern 0-2 einen Schein abgegeben habe. Der hat dann wohl gestochen.
Mhm. Ich habe 3-1 Bayern getippt.
Er war für mich auf jeden Fall eine klare Kiste, weil zum einen in den Spielen ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann so, dass die Bayern das relativ deutlich machen, weil sie dann motiviert sind mal wieder. Und zum Zweiten kein Spiel unter der Woche im Gegensatz zu Union. Was ja auch wieder eine geile Diskussion. Ja, also das bei The Zone. Ja, ist schon also blöd, dass sie das Spiel jetzt auch hier an einem Sonntagabend angesetzt haben. Ausgerechnet für Union, nachdem sie unter der Woche spielen mussten.
Ausgerechnet?
Ja, dann wir auch, wann außer Sonntagabend um 5:30, wann wollt ihr noch spielen? Sollen wir es für Union auf den nächsten Dienstag legen oder wäre das besser? Vielleicht fair.
Ja, andere Frage aber noch. Ja. Sommertransfer aber gescheitert, ne? Nach vorletztem Wochenende. Oder letztem Wochenende.
Und meinst du das Gladbach-Spiel?
Ja.
Ja, das war ja ein Klassiker. Also eigentlich dachte ich vorab, vielleicht kommt es ja dazu, Sommer war ja eigentlich der Grund, warum wir gegen Gladbach so oft verloren haben in den letzten Jahren.
Genau.
Ja. Aber ich möchte jetzt da nicht zu tief rein in Diskussionen um rote Karten und naja. Also ich habe tatsächlich wenig Leute gehört, selbst die es mit Bayern jetzt nicht so halt, die gesagt haben, kannst du oder musst du schon geben.
Ja.
Da schmatzt er nur.
Nee, ich geben kann. Ja, also irgendwo trifft dann schon in der Geschwindigkeit, aber es ist ja für mir vielleicht auch zu wenig, tatsächlich.
Also da würden 110% der Anhänger des jeweiligen Vereins, für den man ist, in der Situation, wenn man da wäre, würden sagen, ja, never ever, also. Naja, ist egal. Ist, wie es ist. Heute wieder so ein bisschen gerade gerückt. Aber weil natürlich auch auf The Zone beim Bayern-Spiel der Kultkommentator Sandro Wagner wieder dabei war. Vielleicht noch was Passendes dazu, nämlich ein anderer Kultkommentator hat seine Fußballkarriere beendet. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Um wen handelt es sich denn?
Weiß ich nicht mehr, aber ich habe irgendwas gelesen, so mit halbem Auge.
Frank Buschmann hört mit seinem Nebenjob als Fußballkommentator auf.
Also ja, das ist ja schon länger bekannt.
Wusste ich gar nicht. Ist mir neu gewesen.
Ja. Nee. Das ist schon seit mindestens mal Saisonbeginn oder so. Da hat er schon gesagt, er macht bei Sky nicht weiter.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay, mir war es völlig neu. Ja, also ich habe jetzt nur, es kam irgendwie so ein Interview, er hat jetzt ein Exklusivinterview der Seite sportjournalist.de gegeben. Ich meine, wem sonst? Und da fand ich ein paar interessante Sachen, dass also er hat gemeint, dass er eigentlich deswegen aufhört, weil das Geschäft ist ihm auch viel zu viel zu verlogen geworden und die Leute sind nicht mehr, es ist nicht mehr, wie es früher war. Also so sehr dahlmannig, sag ich mal.
Ratatatatata.
Ja, er fand auch interessant, zum Beispiel, er sagt dann so einen Satz wie, Reporter bei Streamingdiensten oder im TV sind oft wahnsinnig weichgespült, weil sie niemandem wehtun wollen. Da ist eine unglaubliche Angst davor, was die DFL, der Club, der Trainer oder die Spieler denken. Aber dafür ist man nicht Reporter. Dieses Bemühen, niemandem auf die Füße zu treten, tötet jede Leidenschaft.
Ja, so ist das nämlich.
Dasselbe gilt, wenn jemand kommentiert wie auf einem Trainerseminar. Das gefällt angehenden Bundesliga-Trainern gut, weil ich ihre komplette Fachterminologie unterbringe. Ich kommentiere aber am Gros der Zuschauer vorbei. Ja, und das ist eben der Punkt. Er ist noch einer von uns.
Ja.
Und da ist dann auch, also die Fragen, die sind auch sehr, sehr wohlwollend immer gestellt. Also das ist so, die werfen dann auch immer so einen Knochen hin und wissen genau, was dann kommt. Weil nach dem Satz kommt dann die Frage, wozu führt das denn aus Ihrer Sicht? Dann sagt er, die Vollblut-Reporter sterben. Also die sterben aus. Also er wirft dann auch was hin. Weißt du? Es ist,
Wie Niederlausitz-TV.
Ja, halt. Genau, wie Niederlausitz-TV im Telewald. Also es ist ein wunderbares Ping-Pong, dass so ein Knochen hingeworfen wird mit der Erwartung, komm, bring uns eine Zeile und Buschi liefert aber auch. Buschi liefert. Und weiß ich nicht, ob du das auch wusstest, dass er bei FIFA auch aufhört.
Nee, das wusste ich nicht. Habe ich mir aber, also FIFA gibt es ja auch nicht mehr.
Ja, richtig. Aber
es ist ja noch nicht so ganz klar. Also EA will ja angeblich halt ein Spiel machen wieder. Und die FIFA sucht ja auch noch einen neuen Partner.
Ja, und EA macht doch auf jeden Fall eins, das heißt doch dann nur noch E-Football oder so.
Ja, irgendwie so, ja.
Und ja, die FIFA will auch ein neues machen, aber die EA hat ja weiter die Lizenzen, glaube ich, also das ist irgendwie, da ändert sich, bis auf den Namen ändert sich tatsächlich eigentlich gar nichts. Und dass halt Buschi fehlt.
Ja, aber es ist natürlich auch, es ist zu viel Geschäft geworden. Ne, hat er ja gesagt.
Ja, es ist einfach, macht er lieber Ninja Warrior, das ist noch ehrlich.
Eben, genau, macht er lieber Ninja Warrior und wenn RTL jetzt ab nächster Saison NFL überträgt, ja. Bin ich ziemlich sicher, dass Buschmann da auftaucht.
Ach stimmt, klar. Mhm. Klar, ja gut, dann kann er es ja gar, also ja, das macht natürlich absolut Sinn. Dann hat er ja gar nicht mehr die Zeit so viel dafür wahrscheinlich. Also ernsthaft jetzt.
Ja, eben. Und der ist ja, hast du gesagt, Ninja Warrior ist ja auch RTL. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die den anfragen.
Der
und
macht
dass
halt
der
auch
es
bald,
auch machen würde.
Der macht halt auch bald, also irgendwann diese Kuppelshows auch noch. So hier, Love Island und sowas. Ist dann, glaube ich, der nächste Schritt.
Wow, das wäre aber richtig groß. Wenn der Love Island oder so machen ja. würde.
Ist es das, wo die nackt sind?
Das ist Adam und Eva.
Ah. Aber das will ich mir auch gut vorstellen, wie er da kommentiert. Wobei, da würde ich mir dann auch vielleicht so einen Jörg Dahlmann mal wünschen. Wie ist es bei Frank Buschmann? Wird das so sein wie bei Marcel Reif, dass man sagt, ach, endlich ist er weg, du. Oder ist das, wird man ihn dann vermissen? So wie bei Reif eigentlich, ja, bei Reif vermisst man ihn.
Ja, also aus meiner Sicht, tschüss. Ich finde Buschmann ja furchtbar als Kommentator. Weiß ich nicht. Aber bei Reif war es ja dann auch irgendwann so, schade, dass er weg ist, weil alles, was danach kam, noch schlimmer war.
Buschmann halt zum Beispiel. Nein, ich glaub,
hängt vielleicht auch davon ab, wer nachkommt, so bei Sky.
Schmieso?
wird auch gemunkelt, dass der zur RTL geht.
Ah, geil, dann machen wir in Zukunft nur noch Quarterbacks. Ja, also ich glaube auch nicht, dass man ihn so großartig vermissen wird. Ich werde ihn vermissen, weil es dann eine Person weniger ist, an der ich mich reiben kann. So als Ding. Und übrigens gestern, also zu der Geschichte mit FIFA, das müsste dann, Wolf Fuß macht es ja dann sicherlich alleine. Kann er sicher auch. Und hast du gestern Abend zufällig Schalke gegen Stuttgart gesehen?
Nee.
Also ich auch eher so gezwungenermaßen, weil wir mit der Mannschaft in der Kneipe waren und da lief das halt und wir haben ein paar VfB-Anhänger. Auf jeden Fall war Wolf Fuß natürlich. Also, weißt du, wenn so gefühlt Letzter gegen Vorletzter spielt, ich weiß, es war nicht Letzter gegen Vorletzter, aber hier so Kellerduell, 18:30 Topspiel, das reicht einem Wolf Fuß, um komplett aus dem Sattel zu gehen. Es reicht ihm komplett. Und dann hat Schalke so einen, der ist irgendwie so 23 und hat schon eine Glatze, dieser Matriciani.
Ja, ja.
Oh,
ja.
Du kannst dir vorstellen, wie er diesen Namen, wie man den auch brüllen kann. Matriciani! Ja. Er ist Abwehrspieler übrigens und hat vielleicht einmal abgegrätscht oder so. Also es war schön.
Naja, aber einem Wolf Fuß würde auch reichen, Sonntagmittag um 11, Kreisliga D, Letzter gegen Vorletzter, um komplett aus dem Sattel zu gehen, wenn eine Kamera da ist.
Ja, da gab es doch diese Dorfspiele immer bei Sky mal so eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Das hat er doch auch gemacht.
Er hat er gemacht.
Gibt's hat er aber tatsächlich ganz gut gemacht. Kann er dann auch. Also ist dann halt genau seine Kragenweite.
Aber Stuttgart ist auch ein guter Hinweis. Können wir schon mal anteasern, im April nehmen wir mal wieder zusammen auf.
Richtig.
Und ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal, wenn ich runter zu dir fahre, dass Dortmund gegen Stuttgart spielt an dem Wochenende.
Ah, wirklich?
Ja, ist schon wieder so. Ah. Letztes Mal ja auch. Und ich glaube, vorletztes Mal auch.
Und immer wenn ich komme, ist Länderspielpause.
Ja.
Ja, übrigens, Schalke, da ist halt dann auch das ist Gelsen, sag ich ja mal. Ich hab's dir gestern noch geschickt. Ich habe wirklich meinen Augen gestern nicht getraut, dass auf Thomas Reis Pulli hinten drauf, wo riesengroßes Schalke-Wappen drauf ist, drumrum steht, this is Gelsen.
Ich hab...
Was ist das denn?
Ich hab's ja wie gesagt nicht gesehen, aber ich hatte sofort ein Bild vor Augen, als du mir das geschickt hast, einfach nur diesen Satz.
This is Gelsen. Ich komme da wirklich nicht drüber weg, hat mich wahnsinnig gemacht. Irgend so ein Typ neben mir in der Kneipe hat gemeint, ja, vielleicht ist er deshalb, weil man ja mittlerweile seine Kinder nach dem Zeugungsort nennt und Gelsenkirchen würde jetzt nicht unbedingt gehen und dann wäre Gelsen vielleicht die Variante. Fand ich noch ganz charmant tatsächlich. Habe ich dann auch mal so mitgenommen.
Mhm.
Naja. Juti, ich bin noch was Großem auf der Spur gewesen in letzter Zeit, was dich auch sicherlich interessieren wird. Und zwar, es gibt, gerade auf Twitter fällt mir das oft auf, werden mir so Tweets reingespült, wo irgendwelche so kruden Accounts, so Wetttipps immer, hier folg mir, ich hab 100% sichere Quellen, dass das Spiel so und so ausgeht, dann so ganz abstruse Sachen machen und dann zeigen sie so Wettscheine, wo jemand mit, was weiß ich, 50 Pfund Einsatz dann, weiß ich, 100.000 gewonnen hat. Also, hast du das schon mal gesehen?
Ja, habe ich schon mal gesehen. Kriege ich auch manchmal.
Aber jetzt einen neuen gesehen und soweit so ungewöhnlich, aber als ich dann gesehen habe, also welche Spiele da getippt wurden, fand ich dann schon groß. Also der Tweet hat geschrieben, boom, boom, another 100% sure winning from a deal I fixed. Double correct, fix, match, you can also become a winning, click the link on my bio to join my Telegram group und so weiter. Also er hat irgendwelche geschobenen Spiele, wo er aber Informationen hat, dass die geschoben sind.
Taubi?
Weiß ich nicht. Der Account heißt Wendell Fixed. Also, ja. Und Wendell Fixed hat erstmal dieses Header-Bild oben, weißt du, das große Breite, hat er einfach einen Screenshot von einem Tippschein, VfR Aalen gegen KSV Hessen-Kassel, 3:0. Correct Score, Quote 26. Aber es ist so sein Header-Bild. Und das Bild aus dem Tweet, das mir reingespült wurde, war Energie Cottbus gegen BSG Chemie Leipzig, 2:0, Correct Score Tipp, Quote 8. Und Germania Halberstadt gegen FSV 63 Luckenwalde, Correct Score 4:0, Quote 101. Damit hat er mit 350 Pfund 282.000 Pfund gewonnen.
Ja.
So, das ist natürlich so wenig ungewöhnlich. Das ist ja völlig normal. Ich frage mich nur, wenn diese Person absolut 100% sichere Informationen für geschobene Spiele hat. Und da kommt Energie Cottbus vor. Bedeutet es, wenn man weiterdenkt, dass Pele Wollitz knietief im Wettskandal ist?
Bin ich fest von überzeugt.
Aber wie, also, Ich glaube, wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen von Lausitz TV müssen wir mal briefen, dass die vielleicht beim nächsten Investigativinterview mit Pele einfach mal genauer nachhaken. Pele, ja, was ist da los?
Das sollten sie machen, aber das hat ja auch eine Historie. Wie ja unsere geneigten ZuhörerInnen und treue Pele Wallets-Fans wissen, war er ja auch lange in Osnabrück.
So, stimmt. Da, war der da in Osnabrück?
Bin ich mir nicht sicher, ob zu der Zeit, aber da gab es ja auch, ne? Thomas Zichon und so.
Thomas Zichon, genau, ja. Mhm. Dann sagen also, wir jetzt einfach mal, dass er auch damit was irgendwie, also auf jeden Fall, vielleicht muss man dann auf jeden Fall seine Osnabrück-Zeit nochmal genauer anschauen. Mhm. Also,
ja.
Pele, wir lieben dich, aber bei dem Wettskandal hättest du uns schon mal vorher informieren können.
Damit wir auch 100%.
Ja. Bei Germania Halberstadt kenne ich jetzt persönlich niemanden, da weiß ich jetzt nicht.
Doch. Die waren auch vor 1-2 Jahren mal im Verdacht geschoben zu haben. Da ist
ernsthaft?
Ja, da ist der Vorturner der Vater von Nils Petersen und da auch wieder die Verbindung zu Pele Wallets.
Klar, weil der Pedo schreibt ihm ja immer WhatsApps, ja. Mhm. Okay, also Jonas, stark, dass du da natürlich mit den Detailinfos noch kommst. Ich glaube, da sind wir was Großem auf der Spur.
Das glaube ich auch.
Müsst mal den Wendell vielleicht mal anschreiben, fragen, ob er in direktem Kontakt steht zu Pele oder Nils Pettersen.
Ja. Ich glaube, das läuft über Nils Pettersen.
Und dann ist natürlich die Frage, wenn Nils Pettersen involviert ist, wird Freiburg aus der Bundesliga ausgeschlossen? Also ja. Muss man alles mal weiterdenken. Ich stelle nur Fragen.
Ich warne unseren familiären Freund Christian Streich schon mal vor, dass da was kommen könnte.
Ja, weißt du, hier so immer dieses Image vom netten Bundesliga-Club und so, aber mindestens mal eine Plattform für Wettbetrüger. Nennen wir es einfach das Kind mal beim Namen.
Ja, also da bei Freiburg gibt es auch noch ein paar mehr, die da auf dem Zettel stehen. Ne?
Matze Ginter.
Matze Ginter.
Mein persönlicher Freund Matze Ginter, der mir gar nichts bedeutet. Aber beim Wettskandal, da kann ich mir ihn schon vorstellen.
Und Michael Gregoritsch.
Der ist mir sowieso suspekt. Mhm. Der ist mir sowieso.
Eben.
Gut, hast du noch was vorab?
Nee.
Da habe ich noch was Kleines. Und zwar ist dir schon mal aufgefallen, dass es in dieser Saison relativ häufig zu sehen ist, dass Spieler so Löcher hinten in den Stutzen drin haben.
Oh ja, das geht mir richtig auf.
Da geht er auch direkt aus dem Sattel.
Der Bellingham, der Schwachkopf, macht das auch immer.
Aber weißt du, warum das so ist?
Nein.
Also, ich kann dich beruhigen, es ist nicht das nächste Unterarm-Tattoo, also dass man jetzt sagt, so, oh, nee, Mann, sondern es ist tatsächlich, also es ist schon kurios, es ist tatsächlich so, dass die Stutzen zu eng sind und da ist irgendwie, die sind aus irgendeiner relativ neu verfügbaren Mischung aus Materialien, die extrem fest sind und die man bräuchte quasi einige Zeit, um die einzulaufen, bevor die auf die Waden drücken, bevor die nicht mehr auf die Waden drücken und so. Und im Prinzip ist es dann so wie ein schlechter Stützstrumpf, der eben die Durchblutung nicht fördert, sondern eher abschneidet dann. Und zum Beispiel der Sven Michel von Union Berlin hatte deswegen immer Krämpfe. und hat dann immer Löcher reingeschnitten. Und ja, also daran liegt es wohl, dass die Stutzen zu eng oder zu fest und zu eng sind. Und genau, die das Blut dann teilweise abschneiden und es dann sehr unangenehm ist. Deswegen schneiden die sich immer Löcher rein. Ist natürlich sehr nachhaltig auch, dann irgendwie für jedes Spiel da so ein paar Stutzen. Aber es ist wohl so. Und ich frage mich dann, wie das passieren kann, so vom Hersteller her gesehen.
Ja, und ich frage mich auch, wenn das so die Rückmeldung ist von den Menschen, die anziehen, warum man dann nicht einfach anderes Material verwendet.
Ja, das müsste doch eigentlich relativ zügig gehen oder zumindest zieht doch einfach, also produziert halt mit den alten Materialien, keine Ahnung, ist jetzt sehr, ich habe jetzt keine Fabrik, aber Das ist ja jetzt schon recht lang bekannt, irgendwie offensichtlich, und tut sie nichts. Vielleicht, oder die Clubs haben so viel schon eingekauft, dass sie die noch verbrauchen wollen. Er weiß ja nicht.
Haben noch 5 Kartons auf Lager.
Ja, müssen erst weg. Sorry, Sven, Michael, ein paar Krämpfe muss noch überstehen.
Nimm einfach Magnesium.
Genau, einfach mal eine Tablette mehr nehmen und dann ist schon gut. Ja. Ja, das ist jedenfalls der Grund. Und damit kannst du jetzt beim nächsten Kneipenbesuch angeben, aber dich auch gleichzeitig weiterhin aufregen.
Ja, aber mich macht das jetzt traurig.
Dass es sowas Normales ist? Sowas Nachvollziehbares?
Ja, irgendwie schon, weil ich habe mich ja immer über die Spieler aufgeregt und die den Scheiß machen. Kann ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Ich muss mich jetzt über die Hersteller aufregen.
Ja, es tut mir leid, dass ich dir da auch ein Stück weit die Angriffsfläche für das Fadenkreuz von den Spielern genommen habe. Tut mir leid. Aber vielleicht, vielleicht hilft es dir, wenn wir mit dem Kultspieler weitermachen.
Kommen wir zum Kultspieler. Ich habe mal 3 Aussagen, Gegebenheiten über den heutigen Kultspieler vorneweg. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du es dann weißt.
Ich auch, ja.
Der Spitzname des heutigen Kultspielers ist Sali. Nevio Scala behauptete über ihn, nur Gott ist perfekt, aber er ist es als Spieler. Und wenn Nevio Scala das sagt, ist eigentlich klar, wer es ist.
Fachmann.
Und er hat im Grazer Arnold Schwarzenegger Stadion.
Was? Das heißt so?
Ja, das heißt so.
Jetzt gerade oder früher hieß es so oder immer?
Muss mal gucken, ob es jetzt noch so heißt, aber früher zumindest. Hat er sein letztes Länderspiel absolviert. 7:0 Sieg gegen San Marino. Denke jetzt. Jetzt ist es klar.
Also es ist ein Österreicher. Also ich fasse zusammen. Österreicher, Spitzname Sali und war Nationalspieler.
Ja.
Dann fangen wir an.
Ist geboren am 30. Jänner 1965.
Wolfuß, halt deine Schnauze.
Das habe ich nur drin gelassen, weil ich wusste, dass es dich triggert.
Nö, bleib ich ruhig. Bleib ich komplett ruhig.
Kommt aus Saalfelden in Österreich. 1,83 Meter groß und von der Position Libero. Bei den Junioren hat er beim ersten Saalfeldner SK gespielt. Das ist die Kaderschmiede in Österreich. Hat da auch von 83 bis 86 seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball gemacht, um dann zu Austria Salzburg zu gehen. Von 86 bis 96 und hat da 207 Spiele gemacht. Von Austria Salzburg ging es 96 nach Dortmund, wo er bis 2000 57 Spiele gemacht hat, um dann seine Karriere beim LASK, nochmal bei Austria Salzburg und dann beim PSV Salzburg ausklingen zu lassen. Er hat von 90 bis 99 auch 46 Spiele für die österreichische Nationalmannschaft gemacht. Und war danach von 2006 bis 2008 2 Jahre Trainer im Jugendleistungszentrum von Red Bull Salzburg. Wen suchen wir heute?
Ah, ich dachte spontan. Wie viele Spiele hat er für Dortmund gemacht?
57.
In wie vielen Jahren?
96 bis 2000. Und also, viel wichtiger ist eigentlich, welches Spiel er nicht gemacht hat.
Ja, eben. Deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, ob er tatsächlich auch als Libero gespielt hat oder eher auf dem defensiven Mittelfeld. Und tippe auf die Initialen WF.
Richtig.
Ja, weil ein anderer Österreicher wäre mir tatsächlich nicht bekannt bei Dortmund. Deswegen würde ich lösen und Wolfgang Feiersinger sagen.
Richtig, Wolfgang Feiersinger. Genau, und welches Spiel hat er nicht gemacht, tragischerweise?
Das Champions-League-Finale 97.
Genau, das Champions-League-Finale 97.
Wegen Gelbsperre oder verletzt? Verletzt.
Weder noch.
Aber wurde nicht nominiert.
Genau, der hat die ganze Champions-League-Saison im Prinzip für Matze Sammer gespielt, der verletzt war. Und Sammer ist erst so kurz vorm Finale wieder fit geworden. Und Hitzfeld hat sich dann für Sammer entschieden. Und weil damals nur 16 Leute in den Kader durften, hat er sogar nur auf der Tribüne gesessen.
Tragisch.
Das war so ein bisschen bitter. Und habe auch ein Interview gelesen mit ihm jetzt nochmal in der Vorbereitung. Das hat ihn auch echt lange beschäftigt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber diese RB-Zeit, Red Bull Salzburg-Zeit, die ist mir tatsächlich, wundert mich so ein bisschen und war mir auch tatsächlich überhaupt nicht bekannt.
Ja, war da halt 2 Jahre im Leistungszentrum als Trainer. Kriegt man ja im Zweifel auch nicht so mit.
Ja, nee, ich weiß nicht, ich hätte den tatsächlich nur eher so eingeschätzt, dass das da nichts für den ist, so, weißt du, so bei so einem Club.
Ja, interessanterweise hatte er damals zu seiner Zeit in dem Leistungszentrum unter anderem Martin Hinteregger und Stefan, Conny Leiner.
Conny Leiner, okay.
Mhm. Die hat er trainiert.
Da, sagst du auch Conny, oder?
Ich sag Conny.
Der neue Bayer. Mhm. Also wahrscheinlich.
Ja, was macht er heute?
Also wenn er, ich wusste mal, was er macht, glaube ich. Aber erzählst du mal.
Ja, er hat danach in den Alpen eine Almhütte betrieben.
Genau, das habe ich auch mal gelesen. Mhm. Hat er das noch?
Nee. Er hat dazu nebenbei relativ extrem Bergsteigen und Mountainbike und so ein Kram gemacht, was zur Folge hatte, dass er einen schweren Herzinfarkt hatte.
Ui.
Dann da auch länger natürlich mit zu tun hatte und heute relativ zurückgezogen in den österreichischen Alpen lebt.
Okay. Ja, eben diese Almhüttengeschichte, die hat sich auch recht lang gehalten. Da wusste man aber dann eben auch nicht mehr so wirklich, ob das noch aktuell ist oder nicht. Aber ich meine, so bis vor 2-3 Jahren hätte ich gedacht, auf jeden Fall. Aber weißt du, wann er diesen Herzinfarkt hatte auch?
Ich meine 2017 oder 18.
Ah, doch, so früh schon. Mhm. Ja, dann war wahrscheinlich diese Almhüttengeschichte schon lange nicht mehr aktuell.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Interviews nochmal mit ihm gelesen, der Vorbereitung. Mega sympathischer Typ.
Ja, eben. Ich habe auch mal so ein bisschen was über und mit ihm gelesen. War, glaube ich, schon 11 Freunde mal was drin. Absolut sympathisch, ja. Bin mal gespannt, ob er von dem nochmal was hört, aber wahrscheinlich ja dann eher nicht, wie du sagst.
Also im Fußball, also mit dem Fußball hat er quasi auch nach der Geschichte in Salzburg abgeschlossen. Also er hat kein Interesse mehr im Fußball irgendwie als Trainer oder Funktionär oder so zurückzukommen.
Ja, ich glaube, wenn du dann in diesem Red Bull-Kosmos tatsächlich bist, dann gibt's entweder nur ganz oder gar nicht. Also entweder du machst da wirklich so den Marco Rose und gehst da so komplett durch. Oder du sagst halt, boah, das ist mir alles ein bisschen zu krass, zu viel. Und dann lässt es ja bleiben.
Und gerade auch mit der gesundheitlichen Geschichte.
Ja, ja, klar, das dann sowieso noch. Aber das war ja wohl dann eher deutlich später.
Ja, ja, klar, war deutlich später, aber da kommst du ja jetzt dann auch nicht mehr zu.
Aha, dass er jetzt am Anfang würde.
Ja.
Naja, nee.
Nur um es vollständig zu machen, das Stadion in Graz heißt leider nicht mehr Arnold Schwarzenegger Stadion.
Ah.
Von 97 bis 2005.
Ach, so lange?
Hieß es so.
Und weiß man, ob der was dafür bezahlt hat? Also ist es, oder war das so ehrenhalber?
Ich tippe mal ehrenhalber, warte mal. Ich guck mal schnell nach.
Gut, irgendwann haben sie dann halt Geld gebraucht und dann konnte man es leider nicht mehr machen.
Nee, das wurde nach ihm benannt. Hat er okay. Nichts für bezahlt.
Hat ihn bestimmt gefreut.
Und die Diskussion um die Änderung entbrannte darüber, dass Schwarzenegger als Gouverneur ein Gnadengesuch eines zum Tode Verurteilten abgelehnt
das
hat.
Das habe ich auch schon mal irgendwie gehört. Ja, genau. Ja, yeah, but Wolfgang Fiesinger, it's an amazing human being.
Und dann haben sie es umbenannt.
Ja. Und dann auch nicht mehr zurück. Wie heißt der jetzt?
Merkur Arena. Oh. Na, nach dem Planeten sicherlich nicht nach.
Ja, so wie die Venusmesse auch wegen dem Planeten so heißt.
Ja, ja, absolut.
Ja, okay. Dann wünschen wir ihm alles Gute.
Grüße nach Österreich.
Aber ich würde mal sagen, wie ist deine Einschätzung? Ist es einer weniger, um den man sich Sorgen machen muss? Ist ja immer unser abschließendes Urteil hier.
Ich glaube schon. Als letzte oder das neueste Interview, was ich gelesen habe, war vom letzten Jahr.
Ja.
Und da hat er einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht. Das also ich glaube schon.
Ist dann trotzdem heutzutage immer noch nur so einen halben Schritt von irgendwelchen verschwörungstheoretischen Instagram-Profilen weg? Gibt es ja dann auch immer mehr. Hier Tobias Levels, hast du das mal mitbekommen?
Nee.
Um Himmels Willen. Der ist komplett abgedreht. Komplett. Der macht so, also der ist so Veganer, Yoga-Impfgegner und Corona-Leugner.
Aber wenn es mich bei jemandem nicht wundert, dass der abdreht, dann ist doch ehrlich gesagt Tobias Levels.
Ja, ist für mich dann auch immer so ein bisschen Typ Matze Ginter gewesen, auch zu egal irgendwie, aber ja, du, wenn er das als zweite Karriere sieht, bitte, besser als Andy Görlitz in irgendwie in so einer Band spielen.
Oder bei WeWave Großbotschaften verschicken.
Besser wird es jetzt auch nicht mehr. Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Und wir haben ja eigentlich schon totalen Kult-Content hier. Es ist schon die absolute Kultfolge mit Kult-Kommentator Buschi, mit Kult-Libero-Feiersänger, Kult-Stadion, Kult-Ani, alles Kult. Und dazu soll auch der heutige Schwerpunkt gehen, zum Thema Kult. Ich bin, komm mal gleich dazu, wie ich mir das so gedacht habe. Auslöser des Ganzen für mich, ist schon jetzt wieder ein bisschen her, war die Geschichte vom Eintracht-Präsidenten Peter Fischer. Und um alle nochmal abzuholen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, ich zitiere einen Bericht im HR. Peter Fischer, ein Wanderer zwischen den Welten, muss sich wegen Kokainbesitz vor Gericht verantworten. Laut HR soll Fischers jüngerer Sohn, in Klammer 13, in der Schule mit einem Freund Kokain konsumiert haben. Die Mutter des Freundes habe demnach die Schule und die Polizei informiert. Anschließend sei Fischers Wohnung Ende Januar durchsucht worden. Die Ermittler fanden dem Bericht zufolge dabei Kokainrückstände auf dem Nachttisch des Eintracht-Präsidenten. Und das, ich meine, wieso lachst du? Wieso lachst du? Ist eine ernste Sache?
Also, ja, ist es. Tut mir leid.
Mit 13 habe ich in der Umkleidekabine vom Freibad zugeschlossen und mit drei Freunden heimlichen Desperados getrunken. Heutzutage
nimmst du in der Schule Kokain.
So.
Ja, so ändern sich die Zeiten.
Naja, waren ja alle mal jung, kann ja passieren. Jedenfalls, nicht, dass es bei Peter Fischer das noch gebraucht hätte, aber das hat dann schon nochmal gezeigt, dass es halt oft so ein ganz schmaler Grat ist zwischen Kult und Kokain. Oder? Also kann man ja sagen. Es ist so, also, und Peter Fischer ist da, glaube ich, ein Paradeexemplar. Dass es auf der einen Seite, dass man ihn so wegen gewissen Dingen auch zu Recht abfeiern kann und auf der anderen Seite immer wieder einen raushaut oder eben seinen Sohn Kokain mit in die Schuhe nimmt und der Rest ist Geschichte.
So, ja, also waren sie morgens spät dran?
Gut, du meinst, dann ging es schneller?
Brotschmieren klappt jetzt nicht mehr. Hier hast du was in der Brotdose.
Ja, aber ich habe doch heute einen Mathe-Test. Ja, ist gut, komm, nimm mit.
Vorher, machst du vorher dann?
Genau. Ja, jedenfalls, der Grad ist ziemlich schmal. Wir können gleich noch in der Tiefe dazu eingehen, aber das kam dann, mir kam dann noch so die Idee, vielleicht als kleinen, etwas lockeren Einstieg, das kurze Quiz mit dir zu machen, Kult oder Koks? Und, aber kleiner Disclaimer, ja. Koks dient hier natürlich nur, das Wort Koks dient hier nur der Veranschaulichung, der Sache wegen, ist satirischen Ursprungs, niemanden soll in der Folge jetzt Drogenkonsum unterstellt werden, aber wir fangen einfach mal an, Peter Fischer, Kult oder Koks, für dich? Vielleicht mit kurzer Begründung.
Koks, aber auch vorher schon.
Weil?
Ich mag den einfach nicht von seiner Art her. Aber was der gesagt hat, ab und an mal rausgehauen hat, fand ich gut zum Teil. Ne? Also wie mit der AfD und so. Das war super. Aber ich mag den vom Typ her einfach nicht.
Findest du ihn das sogenannte Stück drüber?
Ja, ein kleines.
Dann mit Aktualitätsbezug Union Berlin, Kult oder Koks?
Bis vor Corona hätte ich Kult gesagt, jetzt Koks. Aufgrund des, glaub, Geschäftsführers oder was der ist, oder Vereinspräsidenten oder so, der Zingerle oder wie der heißt, der ist auch so ganz krude unterwegs.
Auch mit aktuellem Bezug. Sandro Wagner, Kult oder Koks?
Kult.
Das ging schnell. Warum Kult?
Ich mag den.
Okay. Steffen Baumgart, Kult oder Koks?
Kult.
Auch Kult, was? Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, ich will das ja nicht werten. Mike Franz, Kult oder Koks?
Koks.
Weil? Warum ist Mike Franz Koks, aber Steffen Baumgart Kult?
Ja, weil Mike Franz war auf dem Platz, wäre er noch Kult, wenn er noch spielen würde, aber sonst hört man ja von dem nichts.
Das ist für dich automatisch dann, sehr gut. Kevin Prince Boateng, Kult oder Koks?
Koks.
Magst du nicht? Ist dir drüber?
Ja, ist so direkt an der Grenze. Den habe ich überlegt. Aber von dem hört man ja gerade auch nichts, ne?
Spielt ja, glaube ich, auch nicht.
Doch, ja, nee, spielt nicht. Wärmt sich immer nur auf.
Deswegen läuft es jetzt bei der Hertha. Ja, also Entschuldigung, das nächste bitte nicht persönlich nehmen. Ich weiß, es ist quasi Familie. Christian Streich, Kult oder Koks?
Kult.
Max Kruse, Kult oder Koks?
Kult.
Kult, Max Kruse. Oh Gott, Jonas. Wir haben viel zum Sprechen gleich. Und am Schluss Martin Hinti Hinteregger, Kult oder Koks?
Koks.
Da würde mich auch die Abstufung interessieren. Kruse Kult, Hinteregger Koks. Warum?
Ich hätte bis vor ein paar Monaten bei Hinteregger auch noch Kult gesagt, was ich eigentlich ganz witzig finde. Nachdem er aber dieses komische Fußballturnier mit diesen rechten Spinnern da in Österreich gemacht hat, ist er Koks.
Hat er den schmalen Grad übertreten? Ja. Also du warst davor, warst du noch in der Hinti-Army?
Ich war in der Hinti-Army.
Gut, also nach dem kleinen Intro und Einstieg, dann ein bisschen ernsthafter zum eigentlichen Thema. Und zwar würde ich gerne mit dir dann eben so ein bisschen drüber sprechen, so der Umgang mit Kultigkeit. Ich meine, Kult ist ja sowieso viel zu inflationär benutzt. Wir benutzen es ja auch sehr gern, sehr inflationär. Und ich habe dann mal, als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und überlegt habe, wie wir das heute angehen und worüber wir so sprechen und ein paar so Stichpunkte zusammengetragen habe, habe ich auch mal so in mich reingehört und mal, ja, wie ich mit so kultigen Sachen umgehe. Und ich bin mir da tatsächlich sehr unsicher, aber habe festgestellt, ich bin eher, glaube ich, ein Typ, der sich sehr schnell gegen sowas Kultiges wehrt. Also immer, ich habe da sehr... Sobald irgendwo das so eine Kultigkeit anfängt, da habe ich immer schon, auch vielleicht zu Unrecht, manchmal ist bei mir schon, ja komm, hör doch auf, ist jetzt gut. Bei welchem Kult, also ob das jetzt Spieler, Verein oder Sache, keine Ahnung, mit Fußballbezug, bist du zuletzt dabei gewesen und irgendwann gesagt, boah, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu kultig hier?
Also vorneweg möchte ich dich erstmal loben. Wenn ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, beschäftigt dich das Thema ja mindestens schon 2 Jahre in unterschiedlichen Abstufungen der Intensität. Dass du es erst heute aufgebracht hast, spricht für eine große Selbstdisziplin. Ich hätte viel früher schon mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer wenn du mir schickst, wenn du dran bist mit dem Schwerpunktthema, ich hatte so lange schon erwartet, dass das Thema kommt und ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass es jetzt endlich gekommen ist. Das möchte ich vorwegschieben. Ja, bei welchem Kult? Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie definiert man für sich selber Kult? Und ist es automatisch quasi in Anführungsstrichen der Kult, den die Medien dann aus irgendwas machen? Der letzte, wo ich quasi aufgesprungen bin, waren die Frankfurter Euroleague-Saisons. Mhm. Die erste noch ein bisschen mehr als die zweite, wo sie es dann geholt haben. Ist jetzt aber auch, also sie hätten spätestens nach dem Euroleague-Triumph Schluss machen sollen damit. Und das in seriöse Bahnen überführen sollen. Ist nicht passiert und jetzt finde ich's.
Was meinst du, die Medien?
Ja, die Medien, Frankfurt aber auch selber, ne, die haben die Welle ja auch immer weiter geritten.
Ja.
Muss man ja auch ehrlich sagen. Und das war mir dann irgendwann zu viel.
Ja, das ist, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, echt ein Paradebeispiel so für so eine Entwicklung. Mir ging es da ähnlich. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch nie wirklich große Sympathien für Eintracht Frankfurt. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, das war auch so ein Fall, wo ich mich recht schnell gegen diese Kultigkeit gewehrt habe. Bei mir war es tatsächlich eher andersrum sogar. Ich habe am Anfang von vornherein fand ich das voll albern. Auch wenn es natürlich total ungerecht ist, weil es ja wirklich unfassbar war, was die geleistet haben und auch in der Konstanz dann auch im zweiten Jahr und so. Das ist natürlich komplett unfair und von oben herab und kleinkariert auch von mir dann in dem Moment. Was es mir da so schwer gemacht hat, ist tatsächlich, dass ich eigentlich fand und finde, dass die echt mit den besten Fußball in der Bundesliga spielen. Und das hat mich tatsächlich jetzt eher so ein bisschen damit versöhnt in diesem Jahr. Also so Anfang Jahr fand ich das wirklich, habe ich wirklich sehr gern Eintracht Frankfurt-Spiele geguckt, auch wenn es nicht gegen Bayern war, weil die einfach wirklich einen guten Fußball gespielt haben. Und das musste ich mir dann auch eingestehen. Finde es immer noch albern, so wie du dann auch. So, ich glaube, das Schlimmste ist da überstanden, sag ich mal. Aber wenn das dann so Blüten treibt, wie das der Kommentator Marco Hagemann, immer wenn Frankfurt spielt, so Instagram- oder Social-Media-Posts absetzt, wo dann er als vermeintlich neutraler Kommentator, ja, ich weiß, ein Kommentator ist nie neutral und deutsche Mannschaft involviert und parteiisch und so, aber wenn dann sowas kommt, wie dass er dankbar für die Euroleague-Saison der Eintracht ist, wenn es solche Blüten treibt, da war er beileibe nicht der Einzige, da haben sich ja reihenweise auch Sky-Kommentatoren eingereiht, dann finde ich das schon, das ist eine rote Flagge.
Ja, und ich glaube noch nicht, dass das Schlimmste überstanden ist.
Glaubst du nicht?
Wenn die jetzt im Rückspiel mit dem Wunder von Neapel noch raushauen.
Ja, das wird leider nicht passieren.
Ja, aber wenn, dann könnte es nochmal ganz schlimm. Ganz schlimm
könnte sein, wobei ich glaube, dass das kommt dann auf den nächsten Gegner oder käme dann auf den nächsten Gegner an, weil ich glaube, so eine Geschichte wie Barcelona, auch wenn es Euroleague war, ist dann doch noch größer.
Ja, ja, auf jeden Fall ist es, aber wenn das so ein richtig verrücktes Spiel wird, vielleicht auch mit Verlängerung und Elfmeterschießen und sie kommen erst in der 90. Minute, köpft Kevin Trapp die in die Verlängerung oder so.
Kult Kevin.
Ja, dann könnte das
oder ein Abseits so. Ach nee, sowas bei euch wie Malaga wird ja jetzt nicht mehr passieren.
Nee, genau, das wird nicht mehr passieren. Aber ich fand an dem Beispiel Frankfurt auch ganz schön, wie sowas entsteht und sich dann auch hält. Also du brauchst einen Verein, am besten einen Traditionsverein wie Frankfurt oder auch Union, der 100 Jahre nichts gerissen hat gefühlt. Dann die Sehnsucht der Fans nach Europa, dann so entweder als Trainer, Manager oder Präsidenten ein Quartalsirren.
Eine sogenannte Kultfigur.
Genau. Gut, dann hat's Martin Hinteregger noch.
Eine sogenannte Kultfigur.
Und dann Abfahrt. Und dann geht's los. Und warum ich auch meine, die Eintracht hat zu spät da mit aufgehört oder dagegen gehalten. Wenn man sich die Mannschaft, und ich bin da total bei dir, die spielen in der Bundesliga mit dem besten Fußball die Saison, aber wenn man sich die Truppe auch mal anguckt mittlerweile, ne, ist das halt jetzt nicht mehr die Truppe vor 2, 3, 4 Jahren, wo niemand mit gerechnet hat.
Du meinst so diese Underdog-Geschichte?
Genau. Also es ist schon, dass die mit dem Kader eigentlich auch den Anspruch haben müssen und sicherlich intern auch haben, unter die Top 6 zu kommen.
Davon würde ich ausgehen.
Und das ist halt nicht mehr die Eintracht, wie gesagt, vor 3, 4, 5 Jahren, wo sie dann so überraschend die Euroleague gekommen sind, oder im Pokal dann auch geholt haben mit, okay, mit der Truppe spielen wir so um Platz 10 mit. Wenn es gut läuft, werden wir 8., wenn es schlecht läuft, 12. oder so, ne? Das ist es halt auch nicht mehr.
Ja, wobei, um da mal wieder in Richtung Schwarz-Gelb so ein bisschen auszuteilen, was ich ja dann an der Stelle gerne tun will, ich fand den Umgang mit dem Erfolg eigentlich noch recht angenehm, insofern, dass sie nicht weiter nach außen hin diese krasse Underdog-Story gespielt haben. Also sie sagen eben nicht, ja, einstelliger Tabellenplatz wäre weiterhin, wäre wirklich da, das wäre das Höchste der Gefühle, alles andere ist Bonus. Sowas haben sie meines Wissens nicht gemacht.
Ja, aber meines Wissens haben sie auch nicht gesagt, vor der Saison oder wir wollen in die Euroleague oder so.
Boah, das wüsste ich jetzt nicht, da habe ich mich tatsächlich dann auch zu wenig
auseinandergesetzt. Ja, eben, für beides weiß ich es nicht, also für das Zugesetzte, was ich gesagt habe. Und ich sag mal, die Spitze gegen Schwarz-Gelb kannst du dir heute abschminken. Gregor Kobel hat die Meisterschaft heute als Ziel ausgerufen.
Hat er?
Ja.
Das war aber nicht abgesprochen mit Aki.
Das ist ja egal. Du hast dich ja immer auch beschwert, dass von den Spielern zu wenig kommt.
Die größte Geldstrafe in der Geschichte des BVB. Da bin ich mir aber sicher. Da bin ich mir aber sicher.
Das macht ja nichts.
Ja, gut. Wenn jetzt sogar Julian Brandt wieder entdeckt hat, dass er ja eigentlich ganz gut Fußball spielen kann.
Beste Spieler Europas?
Bitte?
Der beste Spieler Europas?
Nochmal, bitte?
Hat jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt irgendwo gelesen.
Hat das auch Gregor Kobel gesagt?
Crack, ist der Crack.
Bleib ich ruhig. Ja, wenn wir vielleicht nochmal von Frankfurt dann weggehen und nur einen Kulthüpfer vorüber nach Berlin, da fand ich oder finde ich immer noch es spannend. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen. Du hast es gesagt, auch die Geschichte während Corona oder der Umgang damit oder ja, fand ich bei Union tatsächlich spannend, wie sich das entwickelt hat, weil sich offen, was sich gezeigt hat, dass nach dem Aufstieg war das, glaube ich, so automatisch, Underdog finden wir erstmal geil, Underdog mit Geschichte finden wir ja noch geiler. Es ist jetzt nicht irgendwie Paderborn, wo aufsteigt, man sagt, oh toll, die haben in der zweiten Liga tollen Fußball gespielt, die sollen auch schön mal drinbleiben, wäre ja toll, wenn die auch mal ein Spiel gewinnen, sondern Union hat ja dann schon noch eine andere Geschichte und die waren dann schon in dieser Underdog-Rolle natürlich nochmal anders gelagert, aber ich glaube, da hat so ein bisschen auch, war so ein falsches Bild, weil sich die Menschen, die so ein bisschen auf diesen Zug auch aufgesprungen sind und wirklich gesagt, per se ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Wirklich nicht. Es geht nicht drum, vielleicht muss man das generell einmal sagen, es geht mir bei dem ganzen Thema überhaupt nicht drum, das schlecht zu machen. Es ist eher der Versuch so einer differenzierten Auseinandersetzung damit und vielleicht auch so ein bisschen eigene Traumabewältigung. Genau, bei Union hat er, glaube ich, viel überlagert, was sonst so stattfindet, was man auch kritisch sehen kann, weil es halt immer diese Story gab, zum einen Underdog, zum anderen die immer wiederkehrende Geschichte, die machen ja Weihnachtssingen oder die haben ja ihr Stadion, haben die Fans ja selber gebaut oder mitgebaut und so, diese Stories waren halt immer da. Aber so eine richtige Auseinandersetzung hat ja nicht stattgefunden, offensichtlich in der breiten Öffentlichkeit.
Ja, das ist so. Bei Union kommt halt noch mehr zusammen als bei Frankfurt. Neben dem, was du schon beschrieben hast, eben auch ein ostdeutscher Verein, wo er in der Bundesliga eben halt auch nicht so viele hatten oder haben von. Wo da ja auch nochmal so diese ganze DDR-Oberliga-Zeit da ja auch noch mit reinspielt. Dann haben sie, wie ich finde, ein wahnsinnig schönes Stadion. Eben auch eins mit Wiedererkennungswert, nicht so ein typisches Neubaustadion, die von außen alle gleich aussehen.
Noch kein Namensverkauf, glaube ich.
Genau, noch kein Namensverkauf. Also da kommt ja auch viel zusammen. Und eben auch, sagen wir mal so, das krasse ostdeutsche Gegenbeispiel zu beispielsweise RB. Weil Union hat sich's ja wirklich selber erarbeitet, da hochzukommen. Mhm. sukzessive. Also da, finde ich, muss man auch schon Hut vorziehen.
Ja, voll.
Die haben wahnsinnig guten Trainer, wie ich finde.
Auch sympathisch.
Auch sympathisch. Aber eben das alles überlagert einiges.
Ja, und es ist dann nicht so, dass es nur die Fans oder nur der Präsident ist, sondern da ist das schon immer wieder mal was so aus verschiedenen Richtungen gewesen, wo man so ein bisschen sich den Kopf gekratzt hat.
Ja, ja, ja. Auch, glaube auch gegen den Präsidenten ja auch eine ungeklärte Stasi-Vergangenheit beispielsweise und sowas, ne? Also
oder dass, was Viktor Orban im Stadion einen Auftritt bekommt.
Ja, genau.
Dass man das jetzt, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, dass man sich als Verein jetzt ein bisschen gefragt hat, was denn so schlimm dabei ist, dass sich die Fans auch gegen Corona-Verordnungen widersetzen und vor die alte Försterei pilgern, obwohl es explizit verboten war.
Ja.
Und als Verein dann auch gesagt hat, ja, klar, jetzt blöd, aber ja, genau, also das finde ich spannend. Und auch diese, ich hatte immer so den Eindruck, dass Union so ein bisschen als das tatsächlich aber auch politisch gelagerte neue St. Pauli so ein bisschen gefeiert wurde, was sie ja faktisch einfach nicht sind.
Okay, den Eindruck hatte ich nie.
Hatte ich immer so ein bisschen, so, also ich habe immer wahrgenommen, dass viele Union als links wahrnehmen, als linker Verein, was sie ja nicht sind, was auch nicht schlimm ist, dass sie das nicht sind, aber es gibt ja eh wenig linke Vereine, so, also wirklich explizit linke Vereine, aber ich hatte immer den Eindruck, dass das der Eindruck ist, den viele haben.
Ja, okay.
Aber täusche ich mich vielleicht auch, das ist nur so ein Ding, aber wenn das so gewesen wäre, dann weckt es natürlich auch nochmal andere Erwartungen an so einen Verein.
Ja, stimmt.
Und eben, also die machen ja viele gute Dinge, gerade eben was die Einbindung von Fans anbelangt, was auch soziales Engagement angeht. Also darum geht's gar nicht. Und das Sportliche, um Himmels Willen, das ist wahrscheinlich, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren fällt mir kein Beispiel ein, das so solide und grundfest und geduldig nach oben gewirtschaftet wurde im Verein.
Ja.
Fällt mir nichts ein, vielleicht sogar noch länger, vielleicht sogar in der Geschichte der Bundesliga, keine Ahnung, da bin ich vielleicht ein bisschen zu jung, aber diese Sache, dass die hochkamen und wirklich sich Saison für Saison sukzessive weiterentwickelt haben und das war, also ja, das ganze System weiterentwickelt haben mit dem Trainer und alles, das ist schon sehr, sehr besonders.
Ja, auf jeden Fall und vor allem auch anscheinend, von außen nehme ich das zumindest so wahr, halt auch immer gucken, die Spieler, die sie holen, passen die da rein oder nicht, ne? Dass das so das Hauptkriterium ist, weil wenn man jetzt mal Max Kruse ausklammert, haben die ja keinen so wirklichen Topmann geholt bis jetzt, ne?
Na gut, der Becker hat schon krass eingeschlagen, jetzt gerade ein bisschen formtief, aber der hat natürlich schon krass eingeschlagen.
Ja, ja, klar, aber den kannte vorher auch niemand. Also, ne,
ach so, meinst du, okay, verstehe.
Ja, ne, also den einzigen, den man so wirklich richtig, sag mal in Anführungsstrichen, also für Unioner-Verhältnisse als Topstar, den die eingekauft haben, war Kruse. Alles andere waren irgendwelche Leute, die es in der Bundesliga nicht mehr gepackt haben, so wie Robin Knoche oder so,
ja,
der da jetzt durchstartet.
Oder Rani Khedira.
Rani Khedira. Oder gute Leute aus der zweiten Liga.
Gentner,
den damals. Michel, ja, wie den Michel und den Behrens, der jetzt ein paar Tore gemacht hat.
Ja.
Oder halt in Anführungsstrichen unbekannte Spieler aus dem Ausland, wie den die da aus der Schweiz geholt haben, den Stürmer.
Jordan.
Jetzt, genau, und auch Geraldo Becker und so, aber die kannte vorher ja die breite Fußballöffentlichkeit auch nicht.
Nee, eben, also das ist schon wirklich, hat alles Hand und Fuß. Deshalb fand ich diese Isco-Geschichte so interessant.
Ja.
Weiß gar nicht, ob wir seither mal aufgenommen haben. Ich glaube fast nicht sogar. Deadline-Day.
Ich glaube, unser letzter Stand war, oh krass, Union holt Isco. Ich glaube, wir haben so um den Zeitpunkt.
Ah, okay.
Aufgenommen, meine ich.
Auf jeden Fall, was ich da einfach interessant fand, mal abgesehen von der reinen Nachricht, ist ja schon so ein bisschen was tiefer liegt, weil es ja eigentlich, es hätte sein können, Das hätte man dann erfahren. Es hätte sein können, dass das so ein Fingerzeig von Union gewesen wäre, so in Richtung, hey, wir haben uns jetzt einige Jahre konsolidiert, jetzt machen wir auch mal sowas. Nicht, dass sie sich jetzt deswegen verschuldet hätten oder so, aber auf den ersten Blick passt der weder zum Verein noch in das System.
Ja.
Und auch nicht in die bisherige Einkaufspolitik, wie du ja absolut nachvollziehbar und in meinen Augen korrekt dargelegt hast. Deswegen wäre das so interessant gewesen, ob das so ein Transfer war, jo, der war auf dem Markt, wir haben mal nachgefragt, einfach nur auf doof und der hat sogar ja gesagt. Oder ob das wirklich ganz bewusst war, hey, wir wollen jetzt schon mal ab und zu so unsere Fühler auch nach sowas ausstrecken.
Ich habe noch eine weitergehende Theorie, ich fand das richtig krass. Also, ich dachte erst, das war so um Deadline Day wieder, was weiß ich, transfermarkt.de, irgendein Forum schreibt, krass, Union und Disco, ne, so. Und dann, naja, da hat das ja doch recht Formen angenommen. Ich glaube, zum einen haben die ja mit Kruse relativ gute Erfahrungen gemacht. Also, der hat da ja schon geliefert, ne, das, was die erwartet haben halt.
Du meinst mit dem Typ Exzentriker so?
Ja, genau. Und auch mit dem Starspieler, sag ich mal. Und da haben die das System ja auch so ein bisschen auf ihn wahrscheinlich angepasst, dass seine nicht mehr so gute Laufleistung eben ausgeglichen wird, aber er dafür vorne halt für die entscheidenden Momente da ist. Deswegen glaube ich, sind sie schon bewusst das Risiko eingegangen mit Isco, weil meiner Ansicht nach passt er da auch nicht ins System, also zumindest in das, was sie jetzt spielen. Und zum anderen, glaube ich, aber passt es auch zu dem Präsidenten, so wenn man den auch in Interviews und so liest. Ich glaube, der ist jetzt auch an einem Punkt angekommen, hat Union in der Bundesliga konsolidiert, haben jetzt 2-3 Mal international gespielt und so. Ich glaube, der will jetzt sowas auch.
Also ein Statement.
Ja, weißt du, so, ich habe euch in die Bundesliga geführt. Ich habe euch die Klasse gehalten, ich habe euch nach Europa geführt, ich hole euch jetzt auch internationale Stars. So,
wie der Bürgermeister, der einfach ohne große Not dann noch so ein fettes Parkhaus hinbaut, damit am Schluss, wenn er mal nicht mehr da ist, alle sagen, wisst ihr noch das Parkhaus? Das hat uns der und der damals noch hingestellt.
Ja, ja, genau, voll. Also so schätze ich den ein, wenn man den mal so erlebt in Interviews oder so.
Ja, dafür habe ich mich tatsächlich zu wenig mit dem auseinandergesetzt. Wie hast du denn generell den Eindruck mit so kultigen Spielern, kultigen Geschichten, kultigen Clubs, wie auch immer? Hat man da oder hast du da noch eine neutrale Sicht? Weil ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich es jetzt bei mir selber mal so ehrlich reinfühle, manchmal ist es auch so ein bisschen das meine Lieblingsband-Phänomen. Also so eine Band, die du gut findest, die aber nicht viele wirklich kennen. Und auf einmal haben die irgendwie den Durchbruch und alle finden die cool. Und dann denkst du, ja, na, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so gut. Nicht, dass jetzt bei mir bei Frankfurt und Union so war, aber zum Beispiel bei Wolf Fuß war es bei mir so. Ich fand den am Anfang, fand ich den wirklich erfrischend. Und auch mal neu, ich meine, das ist auch schon ewig her, dass der da neu war, aber da fand ich den wirklich cool und fand es auch echt kultig, was der so an Sprüchen abgelassen hat. Ich fand es gut, fand ich wirklich gut. Und irgendwann hat er sich ja auch so ein bisschen an seiner eigenen Kultigkeit berauscht und das so eher so geplant auch eingesetzt und auf einmal fand ihn ja auch dann, also die breite Masse fand er dann auch geil und dann hat es mir irgendwie auch verhagelt.
Die Aussage hast du ja auch über jemand anders in einem privaten Gespräch schon mal getätigt und ich habe da jetzt im Vorbereitung auf die Sendung noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht.
Über wen?
Ja, du hast es ja bei Sandro Wagner auch gesagt.
Aha, ja.
So,
ja,
ne,
ja,
so ja. Er muss jetzt immer einen raushauen, ja, weil das erwarten ja, alle von ja, dem ja. So, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist mittlerweile. Vielleicht ist es auch andersrum. Wir haben uns dran gewöhnt, dass er immer einen raushaut und empfinden das deshalb so. Weißt du, weil am Anfang, bei Wolf Fuß gebe ich dir da auch recht, am Anfang fand ich den auch cool, weil es hat ja auch niemand so kommentiert wie der.
Genau, ne? Es war was Neues.
Der erste. Genau. Aber wenn man den eine halbe Saison gesehen hat, hat man sich da dran gewöhnt. Und dann ist es nicht mehr neu und frisch und so, weißt du. Vielleicht sind wir auch ein Teilstück oder ein Stück des Problems.
Absolut, davon gehe ich auch aus.
Und wir sind bei Sandro Wagner. Ich habe den heute das erste Mal seit längerer Zeit wieder bewusst zumindest gesehen. Fand ich heute wieder ganz erfrischend.
Ich fand ihn heute auch angenehm.
Ja.
Kann ich aber über die letzten Male, wo ich ihn gesehen habe, nicht unbedingt sagen. Er hat heute auch nur ein einziges Mal Steilklatsch gesagt. Von daher hat es mir das dann auch in der Bewertung natürlich erleichtert.
Ja, dann sei froh, dass du davor nicht Freiburg gegen Leverkusen gesehen hast.
Habe ich noch die letzten 10 Minuten.
Ja, in den ersten 60 ist Steilklatsch bestimmt 8-mal gefallen.
Aber das ist auch dieser Jan Platte, heißt der, glaube ich, gell?
Ja.
Katastrophal. Für mich auch der kann dir auch wirklich, keine Ahnung, wenn ein Zweijähriger in die Windel kackt, kann der dir komplett aus dem Sattel gehen. Also das ist, der hat auch gar keinen Anspruch.
Nee. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, also bei dem Kultigkeitsthema Hinteregger, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ich finde den Typen halt, also wir beschweren uns, gerade wir beide auch, oder ich, relativ häufig, die Profis sagen in Interviews immer nur noch das Gleiche und so, ne? Bla bla bla. Und Hinteregger ist halt so ein Typ Kreisliga-Fußballer. Und klar, das kann man kultig finden, dass er dann sagt, ich trinke jetzt in der Kabine eine Kiste Bier oder so. Aber ich finde das eigentlich ganz erfrischend, weil es der Einzige ist, der das macht. So gefühlt. Und das kommt irgendwie, der befriedigt bei mir da eine Sehnsucht, die ich bei Fußballern heutzutage habe. Deswegen finde ich das auch nicht drüber und der Typ geht mir nicht auf die Nerven. Wenn man die Sehnsucht aber nicht hat danach, dann kann ich das schon gut nachvollziehen, dass der einem auf die Nerven geht.
Willst du mir jetzt die Sehnsucht absprechen?
Nein, aber die Sehnsucht nach dem, was ich in ihm sehe, die hast du ja vielleicht nicht.
Aber ich finde es interessant. Ich finde es eine interessante Sache, dass du sagst, du findest es bei Hinteregger, spezieller Fall, im speziellen Fall, findest du es oder fandest du es gut, weil er mehr oder weniger der Einzige ist, der das war. Und du hast auch bei Fuß gesagt, so quasi, als er das neu gemacht hat, war er der Einzige. Und dann kam ja er immer und viele andere haben das dann sozusagen ein bisschen imitiert oder sind auch in die Richtung.
Ja.
Das finde ich tatsächlich noch eine ganz interessante Sache, dass sich vielleicht diese Kultigkeit in dem Moment abnutzt, wo es zu viele machen.
Ja,
also wenn es gerade um gewisse Verhaltensweisen geht, weil es dann nicht mehr besonders ist.
Ja, genau. Das trifft es ganz gut, was ich meinte, ja.
Das finde ich glaube ich schon. Ja, also ich habe tatsächlich gerade die Kombination aus, ob wir vielleicht selbst schuld sind und dann auch mit Beispiel Wolf Fuß und mit dem Besonderen habe ich tatsächlich hier auch noch notiert gehabt. Das wäre so, die Zielgeraden gewesen, wenn wir da dann drauf einbiegen. Aber ich nehme es jetzt mal schon mal vorweg. Eben, da, das ist auch ein Eindruck, den ich gewonnen habe in der Auseinandersetzung mit mir selbst, dass man eben, du willst eigentlich immer, du forderst das Besondere, ob das jetzt bei Kommentatoren ist, ob das bei Spielern in Interviews ist, ob das bei Spielstilen ist, ob das bei Clubverantwortlichen ist, ob das bei Fans ist. Man will ja immer das Besondere, das sich abhebt, um sich selber so eine gewisse Bedeutung zu geben, weil man das jetzt gerade live miterlebt.
Mhm.
Und insofern sind wir sicher auch selbst mit Schuld Schuld am Kult, wenn du so willst, weil wir das natürlich fordern, aber gleichzeitig, und jetzt kommen wir wieder zu deinem Punkt, natürlich nicht kontrollieren können, dass es jetzt nur einer macht. Also wir sagen ja nicht, hey, seid mal besonders, bitte mal nur einer, sonst ist es ein bisschen blöd und nutzt sich sofort ab.
Bitte nur du, Wolffuß.
Genau, bitte Wolffuß, mach nur du das. Sag nur du, Matriciani! Und dann ist es okay. Wobei, das macht doch wirklich nur er.
Ja, und seit er das wieder so kultiviert hat, eine Zeit lang hat er das meiner Ansicht nach ein bisschen zurückgefahren, hat habe ich auch total meinen Frieden mit ihm gemacht.
Ich finde es jetzt auch nur noch geil. Also ich finde es jetzt wirklich nur noch geil, aber eigentlich nur, weil ich habe es mit dir und mit ein, zwei anderen Leuten haben wir das so, es ist so ein Running Gag und ich muss jedes Mal an euch denken, wenn es kommt und habe immer das Gefühl, ich will den Personen immer gleich schreiben. Jetzt schon wieder. Gut, dir mache ich es auch meistens. Aber.
Voll. Ich habe das mit dir und mit Niklas und von Niklas kriege ich auch, wenn der abends das Top spielt, also wir müssen zusammen gucken, das erste Mal, wenn Fuß aus dem Sattel geht, kriege ich Sprachnachricht von ihm und man wartet nur drauf, so, hoffentlich passiert jetzt gleich was.
Ja, genau, ich warte nur noch drauf, bis einer irgendwie aus der dritten Reihe abzieht und der Ball in den Oberrang geht, damit Wolf Fuß den Namen möglichst lange aussprechen kann. Ja. Vielleicht noch einmal zum Thema, ob man diese neutrale Sicht noch hat und wie sich sowas entwickelt. Wie war das bei dir mit Kloppo eigentlich?
Ist eine gute Frage.
Also bei mir weißt du, ich wünsche mir immer alles Schlechte, aber wie hat sich das bei dir entwickelt, gerade so mit dieser, aber ich meine, das ist natürlich gerade in Deutschland, aber nicht nur Deutschland, ist natürlich quasi die schon fast eine Karikatur von der Kultfigur.
Ja, also mittlerweile geht er mir richtig auf die Nerven, das hat aber auch damit zu tun, dass er ja für alles Werbung macht, so komplett random auch.
Ja.
Wo er ja aber auch immer zumindest suggeriert hat, so einen Anspruch zu haben, ein sozial denkender Mensch und so zu sein, ne?
Und der fährt also privat so. Opel, gell?
Ja, und deutsche Vermögensberatung und so, das finde ich alles irgendwie schwierig. Aber als der damals, gut, Mainz hatte so seine eigene Märchengeschichte mit ihm, weil er hat da gekickt und dann zweimal oder dreimal nicht aufgestiegen und beim vierten Mal geklappt und so. Und dann ist er nach dem Abstieg da geblieben und so. Also da hat viel so bei seiner ersten Station für den Kult, so den regionalen Kult, sage ich mal, zusammengepasst. Ne? Und als er dann zu uns kam, hatten wir auch ein paar schwierige Jahre hinter uns und dann führte uns im ersten Jahr fast nach Europa und dann natürlich die beiden Meisterschaften und Höhepunkt Champions League Finale und so, ne? Ist das klar, dann ist der bei uns auch Legende. Mit dem, da gibt's ja auch keine zwei Meinungen dann, so aus Vereinssicht gesehen. Aber mit dem Schritt nach Liverpool dann auch, also ich finde ihn jetzt, also jetzt ist wirklich eine Karikatur, so wie du es gesagt hast. Auch mit der anderen Sprache, mit dem Englischen und so, wird trotzdem aber in jedem Interview da versucht, irgendwie einen rauszuhauen.
Normal one auch.
Mhm, genau.
Ja, und da ist ja auch so, bei aller Sympathie, die man für ihn haben kann, ist dann halt auch wiederum überlagert das Dinge, wie zum Beispiel seine Einstellung gegenüber Schiedsrichtern, generell Entscheidungen, die gegen ihn getroffen werden, Niederlagen, ist ja auch, dünnhäutig ist da vielleicht auch fast zu wenig gesagt.
Wobei ich da sagen muss, um ihn jetzt die Saison mal in Schutz zu nehmen, ich finde diese Saison, wo es ja bei Liverpool in der Liga auch so gar nicht läuft, geht es für seine Verhältnisse, finde ich.
Ja, aber also ich habe jetzt erst wieder vor ein, zwei Wochen wieder ein kurzes Video gesehen, wo er dann irgendeinen Journalisten zusammenfaltet, weil der halt eine Frage stellt, die ihm jetzt gerade irgendwie nicht so passt.
Ja gut, dann...
Er soll das ja nicht stellen.
Eben, Niederlausitz, also hast du Pele bei Niederlausitz TV schon mal ausrasten sehen? Nein, weil das guter Journalismus ist,
der da gemacht wird. Das ist kein Gefälligkeitsjournalismus, der die Fragen stellt, die man hören will.
Eben.
Und im Gegenzug man eine knackige Zeile kriegt.
Ja.
Ja, also von daher, ja, dann war es aber mindestens mal so.
Ja, nein, das ist, wird auch immer noch so sein. Ich muss auch zugeben, ich verfolge die Premier League im Allgemeinen und gerade auch Liverpool recht wenig diese Saison. Also kann das auch total subjektiv eine Wahrnehmung von mir sein, weil ich nach dem 5-2 gegen Real ein paar Zeilen von ihm gelesen habe, wo er das nicht gemacht hat, ne, sondern schon deutlich gesagt hat, okay, wir sind halt zu dumm.
Gut,
vielleicht ist es auch nur davon geprägt.
Ist auch natürlich sein. Auch bei einem 2-5, da jetzt irgendwie mit dem Schiedsrichter oder sowas zu kommen oder mit dem Platz oder so, ist natürlich schwierig. Von daher fällt es da, glaube ich, weniger schwer auch dann so. Aber du, ich kann.
mit einem Platz wäre zu Hause auch witzig, wenn du dann so argumentierst, weil die haben ja, glaube ich, in Liverpool gespielt.
Gut, ne? Aber wenn er den Greenkeeper noch mit reinziehen kann, dann wird es auch noch machen.
Ja, oh, scheiß Platz hier, Dog. Ja, kombinieren. Herr Klopp, Sie spielen zu Hause. Ja, macht doch einen scheiß Platz hier.
Ja, also hier haben über 50 Leute geben mir jeden Tag ihr Bestes. Nur einer offensichtlich nicht. Ja, das ist aber auch so eine Kloppo-Line.
Ja.
Gut, da würde ich sagen, binden wir das langsam mal ab. Ich kann auf jeden Fall festhalten, ich habe mir vorgenommen, gegenüber zukünftigen Kultdingen, Kultspielern, Kultvereinen, Kult sonstigen Sachen, ein bisschen offener zu sein und weniger wertend, habe ich mir vorgenommen. Und ich möchte damit jetzt auch schon anfangen. Vielleicht können wir das gemeinsam noch erarbeiten. Und zwar, wir haben ja im Prinzip eine gemeinsame Kultigkeit haben wir ja momentan. Und zwar haben wir jetzt ja schon mehrfach ausgeführt, Wolf Fuß schreit Spielernamen. Das ist ja so, da sind wir ja momentan. Es kann auch schnell vorbei sein wieder, da mache ich mir nichts vor, dass mich das kolossal nerven wird. Aber momentan bin ich as high as fuck. Also ich bin auf der Welle komplett oben drauf.
Ich auch. Und ich hoffe, ich kann sie noch lange reiten.
Also da bin ich komplett Kult und noch nicht Koks.
Ja. Absolut.
Die Frage ist, brauchen wir ein Backup? Brauchen wir einen Kult, der so ähnlich, ich kann nicht einschätzen, wie nischig der Kult ist. Ob das noch mehr Leuten so auffällt und die das auch abkulten, kann ich nicht einschätzen. Aber vielleicht brauchen wir so ein Backup-Kult. Also wir brauchen was noch nicht so auf dem Schirm ist bei Leuten, wo wir jetzt anfangen können, das kultig zu finden, abkulten und es dann irgendwann in den Mainstream zu überführen.
Ja, aber kann man das so, ich sag's mal, gewollt machen?
Jonas, wir können das. Vielleicht, also die Frage ist ja, ob da irgendwas schon schlummert, das schon da. Also wir müssen jetzt hier nichts ausdenken, aber vielleicht gibt's ja was schlummert, wo man sagt, stimmt, da ist ziemlich kultig und da reiten wir jetzt, bis das Pferd aber wirklich komplett tot umfällt.
Hast du was?
Nee, ich hab mir auch noch nicht so große Gedanken darüber gemacht, aber ich habe mir erhofft, dass du vielleicht da auch einen gewissen Input geben kannst, weil du ja schon auch immer am Puls der Zeit bist, was so Fußballthemen angeht.
Nee,
ich hätte da jetzt deinem Kultradar vertraut.
Nee, da müssen wir uns bis zum nächsten Mal Gedanken machen, so ad hoc.
Also dann vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, bitte schreibt uns als Antwort, entweder über WhatsApp oder als Antwort, wenn wir es auf Twitter posten, die Folge. Schreibt doch mal, welchem Kult wir jetzt noch folgen können, der noch nicht so groß geritten ist. Wären wir sehr dankbar über Tipps und Hinweise.
Ja, auf jeden Fall.
Juti, du zum Schluss. Ich hab bald vielleicht einen spannenden Stadionbesuch vor mir. Und zwar gehe ich im März für 5 Tage nach Lissabon. Und mit 3 Freunden. Und wir haben tatsächlich mal so geguckt, wir gehen leider von Montag bis Freitag. Und haben wir halt geguckt, vielleicht ist ja zufällig in der Liga Nosch ein...
halt die Fresse.
Da bleibst du ruhig. Vielleicht ist in der Liga Nosch eine sogenannte portugiesische Woche.
Oh, Junge. Ist schon spät.
Ist auf jeden Fall nicht, aber es ist Länderspielwoche und Portugal spielt in Lissabon zu Hause gegen, halte ich fest, Liechtenstein.
Das ist natürlich
alles andere als kultig, aber die Chance, dort Karten zu kriegen, könnte so hoch wie bei wenig anderen Spielen sein, der portugiesischen Nationalmannschaft.
Spielen die im Estádio da Luz?
Ich meine ja. Schön. Nicht im Estádio do Dragão, sondern im Estádio Luz. Und da werden wir vielleicht mal vorbeischauen. Mal gucken, ob es was wird. Aber das wäre natürlich, wäre schon cool. Also,
ja, auf jeden Fall.
Die,
richtig gut.
Die portugiesische Jerejar mal zu sehen, auch zu Hause mit ihren Topspielern João Félix. Das wäre schon, würde mich freuen.
Ja, halt jetzt einfach die Fresse.
Jetzt ist wirklich spät.
Jetzt hast du es totgeritten.
Jetzt habe ich es totgeritten. Ja, jetzt bin ich Koks. Von Kult zu Koks. Sonst fandest du meine portugiesischen Sprachkenntnisse absolut kultig, aber jetzt habe ich wirklich den Bogen überspannt.
Ja. Also du hättest nach der Liga Nosch aufhören sollen.
Also, die war aber gut. So, Hausaufgabe für dich. Lausitz TV beobachten, ob die was zum Wettskandal mit Cottbus haben. Und ansonsten...
Das ist kein Problem. Ich krieg die neuen Folgen mit Pele als Push-Nachricht aufs Handy, kann sofort rein.
Wirklich?
Kommt. Ja, wirklich.
Ja, es ist, verwundert mich auch nicht, aber ich dachte, ich frage nochmal nach. Dann, einen schönen Wochenstart und bis bald.
Ciao.
Tschüssi.